Die Gegensprechanlage.
Medicine Mountain. Learn to love in 7 days. Im Sommer 2011 wollte das Projekt Medicine Mountain die Globalisierung von alpinen Mythen analysieren. Dazu wurden 7 Tiroler Orte aufgesucht und Ethnologen, Historiker und Museumsfachleute öffneten aufschlussreiche Spuren zur lokalen Selbstwahrnehmung. Wie wurden die Tiroler Berge und ihre folkloristischen Traditionen im Laufe der Kulturgeschichte geformt? Wie fließen Fremd- und Selbstbild dabei ineinander? Ein scheinbar wichtiger Traditionsträger für den alpinen Raum ist die Figur der Geierwalli.
Die Volkskundlerin Petra Streng spricht mit uns an der Talstation der Innsbrucker Nordkettenbahn über den weiblichen Pendant zu Andreas Hofer.
Was der Andreas Hofer in den Freiheitskämpfen war, mit sehr, sagen wir mal, revoluzer Ansicht in kriegerischer Hinsicht, auch mit sehr viel Religion und Politik behaftet, das war die Geierwalli in der Natur und auch für Frauensachen. Wobei man es sehr wohl unterscheiden muss, auf der einen Seite zwischen der überlieferten Geierwalli-Gestalt, die uns allen bekannt ist von den Filmen, von Romanen, und auf der anderen Seite von der historischen Geierwalli, der Anna Steiner-Knittel. Die Anna Steiner-Knittel ist im 19. Jahrhundert geboren, im Außerfern, und hat ihren Ruf daher vor allem breitenwirksam, weil sie auf Bitten ihres Vaters ein Adlerhorst ausgenommen hat, weil diese Wildvögel die Schafe bedroht haben. Das haben sich die jungen Burschen nicht getraut, also hat der Vater sie geschickt und sie hat es zweimal gemacht. So weit, so gut. Das könnte in ihren persönlichen Memoiren stehen. Das hat sie auch getan. Sie hat es aufgezeichnet. Es war aber sehr interessant für Reiseschriftsteller, dieses Motiv. Eine sogenannte wilde Frau geht hinauf in die Berge, geht in den Adlerhorst, macht etwas, was junge Männer nicht machen. Und daher auch ihr Mythos. Der Roman war damals schon von der Wilhelmine von Hillern eine für damalige Verhältnisse, man muss denken, wir sind eine Spätromantik auch, eine herausragende Erscheinung gewesen. Auf alle Fälle hat es Furore gemacht.
Wie vielerorts in Europa speisen sich Mythen und Erzählungen zur Formung des Nationalbewusstseins auch in Tirol sehr stark über den Blick von außen. Die Geschichte der Geierwalli war eine solche identitätsstiftende Saga und die aus Bayern stammende Wilhelmine von Hillern ihr erstes Medium. Der Roman wurde begeistert aufgenommen und mehrfach verfilmt. Von unvermeidbarer nationalsozialistischer Bergweltheroik bis zur schräg derben, krachledernen Parodie. Das Nationalbewusstsein aus dem 19. Jahrhundert hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, doch das Erbe verkauft sich bis heute. Die Tiroler Berge, wie auch seine Bewohner, leben nach wie vor nicht schlecht mit der Marke wild und widerspenstig. Die Volkskundlerin Petra Streng.
Die ganzen Überlieferungen und Verherrlichungen über Andreas Hofer sind ja auch eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts so richtig aufgekommen. Und man hat gewissermaßen dieses weibliche Pendant sehr gern benutzt, um zu zeigen, dieses wilde Bergvolk in den Alpen, diese Revoluzer, ich sage immer, das sind die Tiroler, zur damaligen Zeit hat man im Ausland gesehen, wie die Robin Hood-Leute Sherwood Forest. Und das war halt der Alpenraum, das war Tirol. Und man hat eine weibliche Figur gebraucht dafür. Eben in Form eben dieser großen Naturnähe, in ihrer Wildheit, Ungestümtheit. Etwas, was der Frauenrolle in Tirol zur damaligen Zeit absolut nicht entsprochen hat.
Die nächste Station ist der Alpenzoo Innsbruck. Der Alpenzoo ist ein Abbild der Selbstlokalisierung. Während im 18. Jahrhundert noch eine exotische Fauna präsentiert wurde, soll heute das Augenmerk auf das scheinbar Herausragende des Lokalen gerichtet werden. Die Geschichte eines Zoos, der in die weite Welt auszog und am Ende zu Hause blieb.
Der Alpenzoo Innsbruck beruft sich in seiner Geschichte auf einen Renaissance-Tiergarten aus dem 16. Jahrhundert. Damals eine lebende Wunderkammer, die die Internationalität des Herrschers zeigen sollte, heute eine Sammlung zur Heimatpflege. Die Ethnologin und Erwachsenenbildnerin Annegret Waldner stellt sich unseren Fragen zur Kulturgeschichte des Alpenzoos vor dem Wasserfall des Bärengehege.
Man muss sich vorstellen, in einer Zeit, als die Welt entdeckt wurde, als man Amerika entdeckte und die anderen überseeischen Gebiete, bedeutete es für den europäischen Herrscher Weltoffenheit, wenn er sich mit solchen Tieren umgeben hat, also quasi ein Zeichen der Modernität. Es waren alles Tiere, die halt anders waren als die Einheimischen, die sich durch die Größe oder die Farbe oder das ganze Verhalten unterschieden haben, die so exotisch waren, dass alle dagestanden sind und die Münder und die Nasen und die Ohren aufsperrten.
Während die Eliten schon von der weiten Welt träumen und mit der modernen Wissenschaft liebäugeln, bestimmt der Volksglaube noch lange den Alltag des Lebens in den Bergen. Annegret Waldner berichtet von Hirten und ihren Herden, die aufgrund ihres umherziehenden Lebens an den Rand der Gesellschaft verwiesen wurden, und von Schlangen, die verehrt und milde gestimmt werden mussten.
Es hat sich bis heute vor diesen Tieren eine gewisse Scheu enthalten. Das ist so dieses kollektive Erbe, dieses kollektive Gedächtnis, das sich bei jedem von uns, bei allen Tieren durchzieht. Wir haben das auch bei der Schlange. Also die Schlange hat ja eine Gefährlichkeit, die wir nie einschätzen können. Wir wissen gar nicht, ist sie giftig oder nicht. Also da müssen wir einen Gegenpol aufbauen und die Tiroler haben das so gemacht, die hatten dann eine Natternschlange zu Hause, eine Hausnatter, und der stellte man Milch hin und Kinder haben oft mit dieser Natter in der Volkserzählung aus einem Weitring, also aus einem Topf getrunken. Und man hat diese Hausnatter immer bei guter Stimmung halten müssen und das war verheißungsvoll für das Gutergehen des Hofes.
Das, was wir heute Aberglaube nennen, schafft die Aufklärung oft nur mit dem Umweg ausgerechnet über die Kirche zurückzudrängen. Sie war schon immer näher an Haus und Hof. Annegret Waldner?
Also das hat dann eigentlich in der Neuzeit begonnen und wesentlich beteiligt war da auch der Gedanke der Reformatoren, die einfach gesagt haben, es gibt eine Schöpfung des christlichen Gottes und in diese Schöpfung sind die Menschen wie die Tiere zusammen hineingenommen. Und auf solchen Strömungen basiert dann auch der Tierschutzgedanke im 19. Jahrhundert. Der hätte sich ohne diesen Pietismus auch von der katholischen Seite her nicht entwickeln können.
Der Tierschutz, die bürgerlichen Museen und auch der Innsbrucker Alpenzoo in seiner heutigen Form sind nicht mehr von Neuentdeckungen getrieben, sondern wollen das Bestehende schützen und die nationale und lokale Identität begründen.
Denn das Tierlein, Tierlein, Gott. diese Begeisterung ist einfach riesig, riesig groß. Wenn Fasnacht ist, ist Imst im Ausnahmezustand. Ab dem 6. Januar, weil da gibt es kein anderes Thema mehr in Imst als die Fasnacht.
Perchten, Fasnachtfiguren und Masken sind scheinbar das Urabbild für alpine Traditionen. Die Frage ist jedoch, wie können sie ein Abbild heutigen alpinen Lebens sein? Warum werden sie mystifiziert und warum werden noch immer bestimmte Gruppen wie MigrantInnen und Frauen ausgeschlossen? Und wo bleibt die Diskussion zum Transgender der Masken?
Die Imster Fasnacht gehört wohl zu einer der bekanntesten Fasnachten Tirols. Kaum ein Ort definiert sich derart stark über dieses Fest wie Imst. Luis Schlierenzauer ist stellvertretender Obmann der Imster Fasnacht und sprach mit uns über die Geschichte, das Reglement und die Organisation der Fasnacht in Imst. Einen Moment aus der Geschichte der Fasnacht hat Imst ganz besonders bewahrt: die passive Rolle der Frauen während des Festumzuges.
Also Frauen dürfen bei der Imster Fasnacht nicht mitmachen. Das heißt natürlich, wir brauchen unsere Frauen schon, weil ohne Frauen können wir nicht in die Fasnacht gehen. Das muss man einmal ganz klar sagen, weil die haben sehr, sehr viel Arbeit. Wobei man sagen muss, die Frauen machen das sehr, sehr gerne, mit viel Liebe, mit viel Begeisterung. Die haben teilweise dieselbe Begeisterung wie die Männer, weil sie ziehen ihre Männer an, sie schauen, dass es das Schönste ist, dass er schön angezogen ist und haben einen riesengroßen Stolz, wenn ihr Mann oder ihr Sohn dabei ist. Mitgehen dürfen sie nicht. Wobei wir haben natürlich Frauenmasken, also Maskentypen, die Frauen darstellen. Das ist das Kühle Mai zum Beispiel, die eine Sennerin darstellt, oder der Wieflig Sackner oder die Wieflig Sacknerin, wie man auch sagen kann. Das ist eine Figur, die hat eine Oberländer Tracht mit einem ballonförmigen Sack, die die Leute zur Seite hält. Das ist auch eine weibliche Figur, ist aber auch ein Mann dahinter. Dann haben wir Hexen. Die Hexen sind alles Männer hinter den Masken, aber sie ist eine weibliche Figur bei der Fasnacht.
Nun wird dieses Reglement auch amtlich festgeschrieben. Durch die Nominierung der internationalen UNESCO-Liste Kulturerbe der Menschheit. Was ist dafür das entscheidende Kriterium, Luis Schlierenzauer?
Man muss schon mit der Zeit gehen, aber man darf nicht Wesentliches verändern. Wie es halt ist, bei einem Weltkulturerbe, da darfst du nichts verändern. Ich glaube, da gibt es ja Weltkulturerbe, das wieder aberkannt worden ist. Ich glaube, in Dresden, wo man eine Brücke abgebaut hat und so. Also die Fasnacht wird sich da dran halten. Das hat man sowieso gemacht, weil verändern tun wir nicht. Wir gehen mit der Zeit, wir schauen, dass das zeitgemäß ist, aber verändern geht nicht. Und dafür sorgt das Komitee und schaut auch, und das ist natürlich in Imst ein Heiligtum. Das ist in die Wiege gelegt. Das ist so. Da wissen wir nicht, wir wissen nicht wieso und warum, aber es ist so. Die Imster haben das im Blut.
Auch das Konservieren der Imster Fasnacht gehört zu ihrer insgesamt wechselvollen Geschichte, deren Wurzeln weit in die vorigen Jahrhunderte zurückreichen. Besonders seit den letzten Jahrzehnten ist ein regelrechtes Aufblühen von unterschiedlichen, zum Teil völlig neuen Fasnachtkulturen in Tirol zu beobachten. Was das Treiben insgesamt kennzeichnet, ist ein offenbarer Drang nach Überschreiten von gesellschaftlichen Grenzen, wie zum Beispiel das Spiel mit Geschlechterrollen. Die Fasnacht bietet dafür eine Bühne, jedoch nur, um die bestehende Ordnung durch ein striktes Reglement zu festigen. Der Musikwissenschaftler Thomas Nussbaumer hat ein Standardwerk zur Fasnacht in Tirol verfasst und erläutert das Spiel von Gut und Böse unter dem wachsamen Auge der Kirche.
Gibt es da so eine ganz faszinierende Theorie, die der Volkskundler Moser aus München aufgestellt hat? Nämlich, dass die Fasnacht sozusagen die Nachahmung des sogenannten Zwei-Staaten-Modells von Augustinus ist. Also Augustinus hat das so in einer ganz wesentlichen Schrift formuliert. Es gibt also die Civitas Dei, den Staat Gottes, und die Civitas Diaboli als Gegensatz. Und wenn man sich die Figuren in der Fasnacht ansieht, dann findet man immer wieder auch Bezüge zu Vorstellungen von Lasterhaftigkeit und Sünde, die in der Bibel formuliert sind. Also man findet dort den Bären und das Kamel und so weiter. Moser geht sehr von der Vorstellung aus, dass in den Anfängen die Kirche oftmals Regie geführt hat und dass so Fasnacht das ganz bewusste Ventil ist, das Darstellen dieser Gegenwelt, die dann endet, wenn er so die Fastenzeit einsetzt. Der hat da einige Belege auch gefunden, die darauf hinweisen.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Also das Spiel eben mit oder die Andeutung auf Sexualität, das gehört einfach zur Fasnacht dazu. Ich meine, es ist ja auch auffällig, wie gern sich die Männer und wie toll sich die Männer als Frauen verkleiden. Also, das sieht man nicht nur also bei den Hexendarstellungen, sondern überhaupt nicht. Das ist, man findet in der Fasnacht sehr viele Frauengestalten, also Männer, die sich als Frauen benehmen. Umgekehrt findet man das in der modernen Fasnacht auch, nämlich von Seiten der Frauen. Ich habe das jetzt einmal erlebt beim sogenannten Bandengehen in der Gegend von Axams, in Götzens war das, wo also die Frauen auch verkleidet gehen dürfen und wo das eigentlich schon eine längere Tradition hat. Da ist dann also Frauengruppe aus Baumkirchen in Schützenuniformen aufgetaucht. Die haben also am Anfang so eine Art Schützenritual, parodiertes, vorgeführt. Und dann haben sie mit den Männern getanzt und jede hat geführt. Also etwas, was ja eigentlich der heutigen Konvention auch widerspricht. Beim Tanzen darf ja nur der Mann führen. Also dieser Rollentausch oder Geschlechtertausch gehört zur Fasnacht und ist unbedingt wichtig.
Während in früheren Jahrhunderten vielfach die Kirche Regie führte, waren es ab dem 19. Jahrhundert meist einzelne Bürger, die sich für die Erfindung von Traditionen engagierten. Die Vorbilder kommen damals wie heute durchaus nicht nur aus dem regionalen und bäuerlichen Umfeld.
Interessant sind ja die Aufzeichnungen von Böschel aus Delfs. Das war also derjenige, der zu Ende des 19. Jahrhunderts die Fasnacht neu choreografiert hat. Und da besitzt man Zeichnungen und Choreografien, und er hat sich anscheinend von der von Hans Markart gestalteten Kaiserhochzeit beeinflussen lassen. Die Inzinger, die im Jahr 2000 begonnen haben, wieder in die Fasnacht zu gehen, arbeiten heute noch an der passenden Choreografie für die Scheller und Roller. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Und da gibt es einen, der sich damit intensiv befasst und sich dazu Gedanken macht und das auch festhält. Man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen diesen ganz traditionellen Masken, die aus irgendeiner Tradition heraus entstanden sind, und den modernen Masken, die es natürlich auch gibt. Also die Rumer beispielsweise, die halten ja, also die gehen ja nicht nur Mullen, sondern da gibt's ja auch den Dorfumzug. Da sind dann alle verkleidet, Frauen, Kinder, Männer, und da findet man alle Arten von Masken, die Bezug nehmen auf aktuelle Fernsehserien oder Filme oder was auch immer. Nicht? Also, das kann nicht aktuell genug sein. Also da ist eben diese Schere ist immer da. Einerseits sehr konservativ und traditionell, andererseits sehr fortschrittlich und sehr angepasst an den Moden. Das findet man in der Fasnacht grell nebeneinander. Das ist in der Musik genauso. Nicht? Die ältesten Stücke stehen neben den neuesten. Und die hin und wieder mal gehen dann einzelne Masken, die, von denen man dann sagen kann, die sind also zu der und der Zeit, aus dem und dem Film übernommen worden, in die Tradition ein. Wie zum Beispiel eben das Mackie-Bar bei der Igler-Fasnacht. Das geht ja zurück auf diese Mackie-Figuren, diese Igel-Figuren, die also so in den, um 1938 habe ich mal gelesen, entstanden sind. Und dann nach dem Krieg dann so zu einer Welle oder Modewelle geführt haben. Ich weiß noch aus eigener Volksschulzeit, dass diese Igelfiguren irgendeine Rolle gespielt haben. Nicht? Also, die hat es auf Zeichnungen gegeben, die hat man kaufen können. Also, aus Postkarten vor allen Dingen, ja. Und der Mackie, das Mackie Bar ist also ein ganz wesentliches Bar in der Igler Fasnacht, eben weil es Igelfiguren sind, nicht? Und der Ort Igels heißt. Hat aber mit Igel nichts zu tun, nicht? Also, wie werden Masken ausgewählt? Wie entscheidet sich also ein Fasnachtskomitee oder eine Gemeinschaft, welche Masken getragen werden? Man kann es, glaube ich, sehr gut bei den neu entstandenen Fasnachten studieren, zum Beispiel in Inzing. Da hat man sich wirklich zusammengesetzt und hat verschiedene Entwürfe für den Scheller und den Roller verglichen und sich dann für einen entschieden. Und die quasi dann in Auftrag gegeben, unter Anführungszeichen, nicht? Also bei denjenigen, die so schnitzen können. Es gibt in Absam ist es so, wenn der Karl Obleitner eine neue Maske entwirft, dann ist oftmals er der Einzige, der sie trägt. Und es dauert einige Zeit, bis das irgendwie akzeptiert und angenommen wird. Oder dann wieder nach einer gewissen Zeit verworfen wird. Also das hängt eigentlich immer von den Beteiligten ab.
Auch die Musik der Fasnacht steht im Spannungsfeld von aktuellen Bezügen und traditioneller Verhaftung.
Also mit der Vermittlung von Popmusik geht es ja einfach. Das funktioniert medial. Und das ist überall auf der Welt abrufbar. Und was gerade Hit ist, wird dann für Fasnachtslieder verwendet. Sonst fällt mir in Bezug jetzt auf die alpenländische Fasnacht nur das Phänomen der Guckemusik ein. Das ist also das Spiel auf Blechblasinstrumenten und Rhythmusinstrumenten und kommt aus der Schweiz. Mittlerweile gibt es auch in Tirol die eine oder andere Fasnachtsguckemusik, die spielt. Sonst ist eigentlich die Fasnachtsmusik insbesondere in Italien sehr lokal gebunden. Also in Bagolino beispielsweise, in Montecaforo, diese Fasnachtstänze der Balleri, die werden nur dort gespielt. Die gehen auch nie raus mit ihrer Musik. Also die würden nie auf die Idee kommen, die Musik herzugeben. Das ist ihre Fasnachtsmusik. Also die lokalen Formen oder die Bindung ans Lokale muss man auch immer bedenken.
Was macht den Zauber der Alpen aus? Wie werden die Alpen auch als Rückzugsort verstanden, in deren Ursprünglichkeit inhaltliche Selbstfindung möglich ist?
Die Geschichte des Tiroler Tourismus ist ein lupenreines Beispiel für effiziente Nutzung von Selbst- und Fremdbild. Gunter Barkay forscht im Feld von angewandter Traditions- und Tourismuskultur und schildert uns die Erfolgsstory der Marke Tirol.
Ja, also wir haben sicher schon 200 Jahre Tourismus, muss man sagen, hat klein angefangen vor 200 Jahren. Der Grund war eigentlich Armut im Land. Wir haben eine sehr große Auswanderungswelle gehabt, beziehungsweise saisonale Auswanderung, in dem die Arbeitskräfte abgewandert sind über den Sommer zum Beispiel, aber auch äußerst viele Wanderhändler, die sich verdingt haben. Und da spielen gerade die Zillertaler eine große Rolle, die als Wanderhändler losgezogen sind, speziell nach Deutschland und auch weiter hinaus und dort Handschuhe und alles Mögliche verkauft haben. Und die haben relativ rasch erkannt, dass wenn sie sich wie Elbler benehmen, sie da einen Verkaufsvorteil haben. Sie haben also ihre Tracht anbehalten, sind da losgezogen, haben sich halt dann auf den Dorfplatz gestellt und haben sich aufgeführt wie die Bergler und haben dazu auch, wie es zu Zillertaler gehört, gesungen. Und aus dieser Gruppe sind dann die Zillertaler Nationalsänger entstanden, die dann wirklich von Stadt zu Stadt, Bühne zu Bühne gezogen sind und dadurch eigentlich den Tiroler Abend erfunden haben, das muss man mal so sagen, und auch ein Bild, ein Klischeebild von uns Tirolern nach außen getragen haben, bis nach Russland, bis nach England, speziell nach England, hochinteressant, weil da ja die ersten Touristen zu uns kommen. Und dieses Klischeebild, das im Ausland da gebracht worden ist, das wollten dann die satten Bürger, die eigentlich aus ihren Städten heraus wollten, wir sind in der Zeitalter der Romantik, zurück zur Natur und so weiter ist da aufgekommen, dieses wilde Bergvolk, das da in Einklang mit der Natur lebt, das wollten sie vor Ort besichtigen und sind dann zu uns gekommen. Ja. Und so vor 200 Jahren ungefähr hat es begonnen und seitdem benehmen wir uns eben wie die Bergler, wie die Alpler.
Der Ort Alpbach, der Schauplatz des Interviews mit dem Philosophen und Ethnologen Gunter Barkey, ist ein Musterbeispiel dieser Strategie.
Warum ist es so? Das ist relativ einfach zu erklären. 1953 haben sich die Alpbacher, der Gemeinderat, eine Bauordnung gegeben und die besagt, dass der Ort nur so verändert werden darf, nur so weitergebaut werden darf, wie es die Väter vorgemacht haben, also genau in diesem Alpbacher Stil, also maximal zweistöckig mit Dachbodenausbau. Pflicht sind die Balkone mit den Balkonsäulen davor, dass es verschalt ist ab dem ersten Stock, also Holz verschalt ist auch Pflicht. Die Blumen sind mittlerweile vermutlich auch Pflicht, gehört sicherlich auch schon zur Bauordnung.
Während Alpbach österreichweit das niedrigste Bildungsniveau aufweist, besucht Jahr für Jahr eine Intelligenzia den Ort, um im Forum Alpbach über Zukunftsfragen zu debattieren.
Es sind wirklich Touristen höchster Abkunft hergekommen und auch höchster Intelligenz. Und die haben diesen Ort gewählt wegen seiner Abgeschiedenheit und auch wegen seiner Schönheit. Und 10 Jahre nachdem Forum Alpbach begonnen hat darinnen, hat sich der Gemeinderat eben dazu entschlossen, wir bewahren das Dorf jetzt so, wie es ist, weil offensichtlich ist das der Grund, warum diese Kapazunder zu uns hereinkommen. Also ein ganz schlauer Gedanke, weil heutzutage kommen diese Kapazunder immer noch nach Alpbach, plus die Touristen, die sich eben das weitgehende Original anschauen möchten.
Gegensprechanlage im Rahmen des Projekts Medicine Mountain – How to Learn to Love in 7 Days Teil 2. Infos dazu unter www.kozek-hörlonski.com. Wir bedanken uns bei den Interviewpartnern für die Gespräche und beim Land Tirol für die Unterstützung. Ruby Sirker und Wolfgang Meisinger sagen auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.